herzlich willkommen zu Folge 162 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute spreche ich mit Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Mit Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin.
Und mit Moritz. Hallo Moritz.
Und auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer gilt, empfehlt uns weiter, schreibt uns an, folgt uns auf Twitter oder Blue Sky oder auch Instagram, wenn ihr wollt. Lasst eine Bewertung da, schreibt uns. Vielen Dank.
Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, man hört es eigentlich schon an den Stimmen. Alle sind so unglaublich positiv. Also ich glaube, so haben wir uns im Podcast, so optimistisch haben wir uns wirklich schon lange nicht mehr angehört. Liegt es daran, dass Fortuna wirklich das erste Mal seit sehr, sehr, sehr langer Zeit ein Spitzenspiel in der zweiten Bundesliga gewonnen hat?
Nee, das liegt daran, dass wir es zum zweiten Mal aufnehmen mussten, weil wir die erste Intro schon verkackt haben und wir jetzt froh waren, dass es das zweite Mal geklappt hat.
Dass es durchgegangen ist. Also ich habe schon das Gefühl, ich habe jetzt auch nochmal gewackelt dann jetzt. Aber
ja, ich glaube, es ist
eine Kombination aus beidem, Lou. Also bei mir durchaus auch das andere.
Also ich wollte gerade sagen, also auch wenn das erste Intro, das jetzt rausgeschnitten wird, das noch viel holpriger gewesen ist, wenn das nicht so geklappt hat, trotzdem waren wir da auch schon sehr positiv, muss ich sagen.
Ja, also ich bin einfach auch positiv, weil ich gerade 3 Tage Wochenende hatte hier in Berlin. Ha! Beat that!
Ja, gut. Das ist natürlich jetzt so, ne? Bei irgendeinem x-beliebigen christlichen Feiertag rufen wir dich an, Tim, und dann musst du arbeiten.
Das ist ja dann im Mai wieder jeden zweiten
Himmeltag, ja, wo niemand genau weiß, warum, aber man hat ihn frei und du nicht. Dann wird sich das rächen, aber das sei ja nur gesagt. Nee, es war ja ein wirklich herausragender Freitag. Also Moment, also das Ergebnis war herausragend, die Fortuna schlägt eine Spitzenmannschaft oder ja. Ist der HSV noch eine Spitzenmannschaft? Da muss man wahrscheinlich die Hamburger Morgenpost lesen. Shots fired early. Ja, krass. Also wir haben ja auch diese Saison ja auch schon mal abgeschrieben, also jetzt vielleicht nicht on air, aber intern sah das ja schon düsterer aus, wie man sich vorstellen kann, wenn man uns hört. Aber die Fortuna ist halt wieder mittendrin. Also bis zum nächsten Spieltag, dann ist sie wahrscheinlich wieder raus. Aber absoluter Spieltagssieger.
Man sollte nochmal die Winterpausenfolge hören. Genau diesen Jojo-Effekt hatte ich vorhergesehen.
Ja, es gibt einige, die...
Wir können ja alle recht haben, Tim. Also ich glaube, bis auf du können alle recht haben, wenn wir Dritter werden. Ich glaube, Jan und ich haben jeweils drauf gesetzt, dass die Fortuna noch den Dritten erreicht. Du hast gesagt, es wird ein Auf und Ab.
Ich glaube, ich habe Platz 4 getippt.
Ja. Aber was ist bei Platz 3, Lou?
Nee, bestimmt nicht. Aber ich könnte es jetzt auch nicht mehr mit Sicherheit sagen. Es würde einfach nicht so richtig zu mir passen.
Ich glaube, du warst auf dem Optimistischsten.
Ja, ich glaube auch. Du hast so einen Kontrapart gemacht.
Ja. Na, boah, jetzt bin ich neugierig und wahrscheinlich müssen wir jetzt wirklich nochmal reinhören. Das machen wir aber nicht jetzt. Sondern wir beschäftigen uns jetzt lieber doch mit der Aktualität.
Ja, und damit das heißt eben, dass die Fortuna. Innenverteidigung.
Welche meinst du jetzt? Die aktuelle oder ja, die, mit der man am Freitag ins Spiel gegangen ist?
Such dir eine aus, Moritz.
Ja, also ich glaube, wir hatten einfach an diesem Zeitpunkt Ende der Winterpause nicht damit oder Ende des Jahres nicht damit gerechnet, dass es so ein wildes Durchtauschen der Viererkette zwangsweise geben wird von Spiel zu Spiel.
Ja, das war ja zumindest zu erwarten, wie diese Viererkette aussehen würde vor dem Spieltag.
Ja.
Da hatte man ja schon. Man war vielleicht nicht zu erahnen, wie sie in die Halbzeit gegangen ist, diese Viererkette, aber wie sie ins Spiel gegangen ist, das schon. Wenn wir bei der Winterpausenfolge bleiben wollen und das als ewiges roten Faden dieser 2-0 Fortuna Sieg gegen den HSV Episode nehmen, dann war ich sehr optimistisch, was das Vincent Vermey seine Torserie aus der Hinserie fortsetzen würde können. Vincent Vermeer hat nicht gespielt in der Startelf, sondern Christoph da Ferner, der eben in der Winterpause zu uns gestoßen ist. Gab es da irgendwie vorab Gedanken zu? Konnte man da schon erahnen, welche Ausrichtung Tune die Mannschaft bringen wollen würde?
Also ich war erstmal sehr überrascht. Aber tatsächlich scheint Vermeer momentan in einem absoluten Formloch zu stecken.
Im Gegensatz zu Christoph da Ferner, der die Sterne vom Himmel spielt.
Naja, gut. Ich meine, letztlich ist es halt für mich so, dass er das, was Vermeer mit Torgefahr vereint hat, das Verteilen von Bällen und sich tief fallen lassen, das kann er auch ausfüllen. Und anscheinend kann Vermeer momentan beides nicht ausfüllen.
Da würde ich auf jeden Fall direkt dazwischen springen. Also ich finde schon, dass es nochmal ein großer Qualitätsunterschied ist, wer von beiden auf dem Feld steht und dass Vermeer schon auch viel, viel mehr Gefährlichkeit ausstrahlt. Und da Ferner auf jeden Fall in einem viel, viel größeren Formloch steckt, als es Vincent Vermeer tut. Trotzdem macht es, glaube ich, aber schon Sinn oder scheint es ja Sinn zu machen, da Ferner eben trotzdem aufzustellen, wenn man eben diesen Konteransatz wählt, den man ja auch gegen Hannover schon gewählt hat. So, und da scheint man sich wirklich dann auch festgelegt zu haben, dass dann, und da können wir wieder die Brücke schlagen zu unserer Winterfolge, dass wir da ja drüber gesprochen haben, dass Vermeer seine Stärken halt vor allen Dingen im Strafraum hat und außerhalb des Strafraums eben nicht so besonders. Und auch wenn da Ferner halt dann diese Gefährlichkeit nicht ausstrahlt, ist er dann vielleicht trotzdem eben in diesen Konteraufbausituationen dann der Spieler, dem man halt eben mehr zutraut, halt irgendwie für gefährliche Situationen zu suchen. Und eben auch, und das darf man ja nicht vergessen, halt einen Gegner, der mehr Ballbesitz hat, eben vernünftig anzulaufen. Das ist ja wirklich also auch nicht die Stärke von Vermeer so, ne? Und dann scheint man sich halt eben doch für da Ferner zu entscheiden. Und ich fand eigentlich auch, dass dann vor allen Dingen ab dem Moment, wo man wusste, da Ferner spielt, dass es halt ein klarer Indikator war, zu sagen, wir wollen hier auf jeden Fall mit der gleichen Taktik reingehen, wie wir halt gegen Hannover gespielt haben. Und von daher war ich dann ehrlicherweise überrascht, dass man das dann ja zwar weite Teile des Spiels auch genauso umgesetzt hat, aber eigentlich erst ab dem 1-0. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso gesehen habt. Also ich fand eigentlich, bis die Fortuna mit dem ersten wirklichen Angriff oder mit der ersten wirklichen Chance zumindest das erste Tor erzielt, hatte die Fortuna deutlich mehr Ballbesitz, als ich es halt gedacht hätte. Vorher.
Ja, aber das ist dann vielleicht eben das, was das Wichtige ist, als du gedacht hättest. Also, dass die Fortuna halt weniger Ballbesitz haben wollen würde, dass die eher auf Umschaltsituationen über Zollis aufbauen will, das sah man in diesen ersten Minuten, bevor es zum 1-0 kam, schon. Also es gab, ehrlich, gut zugegebenermaßen hat die Fortuna zu diesem Zeitpunkt natürlich mehr Ballbesitz, als sie später hatte. Und später hatte sie halt irgendwie dann eine 1-0-Führung im Rücken und viel weniger Ballbesitz. Aber die prinzipielle Ausrichtung der Mannschaft war für mich von Anfang an klar und das sah man auch. Und da würde ich mich jetzt hier auch von einigen Ballbesitzphasen über wenige Minuten nicht von täuschen lassen, auch wenn ich das jetzt weniger vorwurfsvoll meine, als ich das jetzt hier formuliert habe.
Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der HSV am Anfang einfach dieses Spiel Fortuna da in die Falle zu gehen nicht mitspielen wollte.
Ja.
Ich glaube auch, dass man sich wahrscheinlich beim HSV auch gesagt hat, dass man genau das eben verhindern will, ne? Dass man eben auch nicht wie Hannover da irgendwie ins blanke Messer laufen will, sondern dass man halt irgendwie auch erstmal sicher stehen will, erstmal dafür sorgen möchte, dass halt Fortuna auch ein bisschen am Spiel nimmt vor eigenen Zuschauern und so, ne? Also ich glaube, wenn halt dieses frühe 1-0 nicht fällt, und das ist ja eigentlich genau der gleiche Punkt wie beim Hannover-Spiel, dass man da ja auch einfach relativ früh in Führung geht, dann ist es ja immer noch so was anderes mit dieser Kontertaktik, ne? Also ich meine, dass das halt irgendwie alles so gut aufgeht und dass man das dann ja auch vor ausverkauftem Haus irgendwie, dass das dann die Fans, glaube ich, dann ja auch so mittragen. Das funktioniert ja irgendwie vor allen Dingen deswegen eben, weil dieses frühe Tor fällt.
Und dieses Tor fällt ja aber nicht aus einem Konter, sondern als Folge eines Abschlags. Hinten weit raus, dann gibt es einen zweiten Ball, den Johannesson.
Johannesson.
Stark, ja. Johannesson, ja. Stark auf Zollis. Ich musste mich kurz auf meine Notizen vom Mikro wegbeugen, was halt wahrscheinlich gerade Johannesson stark auf Zollis spielt. Ich meine, der Ferner spielt ja auch eine Rolle, weil er halt hoch zum Kopfball geht, den Ball aber gar nicht kriegt. Und dann macht das Zollis halt sehr stark. Der HSV sehr schlecht. Der Zollis nicht verteidigt bekommt und auch Felix Klaus jetzt nicht völlig erwartbaren, aber auch nicht total überraschenden Laufweg nicht verteidigt bekommt. Mir ist nicht ganz klar, ob halt Katterbach da schon verletzt war, als er Klaus hat entkommen lassen, aber es war ja natürlich auch ein wunderschönes Tor, also zumindest wunderschön herausgespielt, war dynamisch, schnell, zack, boom, rein. Und genau Edem ist klar, das spielt jetzt der Fortuna in die Karten, so eine Führung und so weiter und so fort. Aber das war ja interessant, dass es eigentlich nicht aus einer Struktur heraus entstanden ist, die, glaube ich, Thion zum Toreschießen vorgesehen hatte, nämlich das Kontern, sondern eben aus einem eher Standardsituation, der Torwart hat einen Abschlag und spielt ihn aber nicht kurz aus, wie man das sonst gerne macht, sondern mal lang. Da hat man halt ein bisschen Glück, dass er bei Johannesson landet.
Ja, und Glück hat man halt wirklich, ne? Weil auch einfach der Ferner sich da, glaube ich, mehr oder weniger wegduckt, also und einfach gar kein Timing hat, was er wirklich auch über das ganze Spiel und jetzt auch wiederholt halt gezeigt hat. So, ne? Also wenn es halt um die Luftzweikämpfe geht, da ist halt wirklich gar kein Faktor und kann halt meistens nicht mehr den Gegner irgendwie so daran hindern, einen sauberen Kopfball auszuführen. Hat jetzt auch in dem Spiel, glaube ich, nur eins seiner 10 Kopfballduelle gewinnen können. Und das ist eben die Spiele davor halt auch schon gewesen. Also diese langen Bälle in die Spitze von Kastenmeier, die ja schon eigentlich immer mal eine Waffe sein können, sind halt mit da Ferner vorne eigentlich ja, glaube ich, nicht wirklich irgendwie als eine Waffe zu gebrauchen. Es sei denn, eben, man hat halt dieses große Glück, dass der HSV den zweiten Ball halt einfach so schlecht verteidigt und dann den Laufweg von Zollis halt eben auch, ne? Also ich meine, dass du da in der 10. Minute bei so einer Situation so viel Platz halt auf dem Flügel bekommst, auch wenn man ja eigentlich, glaube ich, davon ausgehen kann, dass man ja wahrscheinlich gebetsmühlenartig beim HSV vorher gesagt hat, lass Zollis nicht in freie Räume reinstampfen. So, ihr müsst bei dem stehen, wenn er diese tiefen Läufe andeutet, ihr müsst dabei stehen. So, und das hat ja einfach auch, ja, das hat da in der Szene nicht funktioniert, aber es hat ja auch über das ganze Spiel einfach nicht gut funktioniert beim HSV.
Ja, ich fand auch insgesamt die Körpersprache vom HSV war jetzt nicht irgendwie so Spitzenspiel, wir haben hier richtig was zu gewinnen und auch zu verlieren mäßig. Und irgendwie war das alles so ein bisschen so, ja, Vorbereitungskick, Atmosphäre.
Ja, ich glaube, da können natürlich viele Dinge eine Rolle spielen. Ich bin da bei dir, Tim. Bei dem Fortuna war es nämlich andersrum. Also wir werden viel kritisieren vielleicht auch, obwohl man 2-0 gegen den HSV gewinnt. War das Spiel ja auch nicht perfekt, aber die Einstellung stimmte in jedem Fall. Man war sehr aufmerksam. Das war auch gerade auf den Außenverteidigerpositionen zu spüren, weil da hat man ja sich eigentlich gedacht, puh, Jatta gegen Gavory, das kann ja nur super werden. Aber es war halt defensiv wirklich gut. Ja, also weil das eben, was Lou beschrieben hat, was die Hamburg-Leute nicht gemacht haben, bei Zollis, hat die Fortuna schon gemacht. Die standen halt den Angreifern des HSV ordentlich auf den Füßen und haben die genervt und haben da wenig Raum gelassen. Der HSV war natürlich auch völlig uninspiriert, hat immer über die Außen gespielt, wo man sich denken kann, ja, ich kann mir schon mal vorstellen, dass das funktioniert, wenn du halt Robert Glatzel in ein Kopfballduell gegen den 19-jährigen, 20-jährigen Quashi bringst, der natürlich eigentlich gut Kopfball spielen kann, aber halt auch erst 20 ist, oder gegen Tim Oberdorf bringen kannst, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Dafür musst du halt nur in der Lage sein, irgendwie Flanken schlagen zu können. Und das konnte der HSV ja überhaupt nicht. Da waren ja Flanken dabei. Es war ja einfach nur noch absurd. Und das hilft natürlich der Fortuna auch, dass der HSV da völlig desolat vor sich hingespielt hat, mit viel Ballbesitz, aber wenig damit hat anfangen können.
Aber ich glaube, das ist schon so, ja, man kann kritisieren, aber genau das, was du gesagt hast, so Gavory fand ich halt vor allem defensiv einfach sehr, sehr beeindruckend. Der hat ja Jatta, ist ihm ja auch quasi fast bis zur Mittellinie gefolgt. Und Jatta hat keine Schnitte gesehen, so, der musste dann irgendwie nach innen ziehen. Ich muss sagen, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, weil ich danach, wie beim Magdeburg-Spiel, beim Pokalspiel auch in Frankfurt war und mich dann natürlich nach der zweiten Halbzeit kaum getraut habe, das Handy wieder anzumachen. Deswegen kann ich nur von der ersten Halbzeit sprechen, aber das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie Gavory sich das zu Herzen genommen hat, diesen Menschen da nicht durchkommen zu lassen. Und ansonsten muss man ja sagen, war im Zentrum ja Glatzel auch fast nie anspielbar, ne, was sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass diese Flanken auch nicht ankommen konnten, weil es ja sehr dicht an der Viererkette eben das Dreiermittelfeld verteidigt hat und so, ne, zumindest.
Ja, aber auch da sind die Flanken ja nicht hingekommen, die Flanken sind ja sonst wo hingegangen.
Ja,
aber die haben trotzdem genau, gemutet, ich weiß, was du meinst.
Aber ich glaube, weil du halt nicht Glatzel anspielst, wenn halt fünf Leute um ihn rumstehen und auch alle, zu denen er zum Beispiel ablegen könnte, gedeckt sind, dann versuchst du irgendwie so einen Seitenwechsel oder so oder was auch immer diese Flanken sein sollten.
Das weiß man nicht genau, ja. Sagen wir mal, sie waren Seitenwechsel, das sind, glaube ich, die wohlwollende Auslegung dieser ganzen Veranstaltung. Ja. Genau. Also du hast recht, das stimmt ja trotzdem, was du sagst, ja genau.
Es war halt einfach super, super wenig Raum zwischen den Ketten. Das hat die Fortuna halt gut gemacht. Und gerade mit dieser eher passiven Herangehensweise und wenn man dann eben schon 1-0 führt, kann man das eben dann eben auch wirklich schon mal ganz, ganz gut so spielen. Und was mir halt wirklich ganz hervorragend gefallen hat, ist, dass man halt speziell irgendwie bei dieser Abwehrkette, wo man ja sagen kann, okay, 3 von 4 sind halt wirklich eigentlich keine Stammkräfte, dass man da halt irgendwie nichts Wildes versucht hat, sondern dass man da wirklich oft, auch wenn es vielleicht eine Option gab, bei einer Klärungsaktion irgendwie den offensiven Flügelspieler anzuspielen, aber vielleicht unter Druck oder einen der Achter, dass dann halt besonders Kvaratskhelia und Gavory auch einfach oft gesagt haben, komm, ich pülle das Ding jetzt aus, wir sortieren uns neu, bevor wir hier den Ball verlieren, nehmen wir halt lieber den Einwurf nehmen wir halt wieder lieber den Einwurf und verteidigen das. Und das hat halt eben super funktioniert. Und ich finde, man hat wirklich gesehen, also auch bei Kvaratskhelia konnte man es halt auch im Spiel davor schon sehen, dass er halt irgendwie durch dieses einfache Spielen halt irgendwie immer sicherer geworden ist. Das war jetzt, finde ich, bis zu seiner Verletzung halt auch echt zu erkennen, dass man dachte so, okay, Kvaratskhelia entwickelt sich gerade vor unseren Augen. So, also hat mir richtig gut gefallen. Und ja, und Gavory habt ihr ja auch schon gut gelobt für seine disziplinierte Verteidigung gegen Jatta unter anderem.
Und die Konsequenzen
man muss halt aber auch sagen, klar war der HSV an dem Tag schwach, aber also wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe, wie man mit dem 1-0 im Rücken das halt spielt, ja, das ist schon, wie sagt man, reif? Sagt man reif?
Ja, ich finde nicht, dass das, ich glaube, das ist ein bisschen aus der Not geboren, wie Lou das halt beschreibt. Ne? Du hast halt eine neu zusammengestellte Mannschaft und du kannst dir halt diese Dinge, die du, dieses Ball raushauen, einfach auch erlauben, weil du 1-0 führst. Wenn das nicht wäre, wenn du halt nur 0 stehst, dann ist es natürlich schon bedenklicher eigentlich. Ja, also das muss man sich halt erlauben können.
Aber okay. Wir wissen ja nicht, was für ein Feuerwerk Fortuna abgebrannt hätte, wenn es noch länger 0-0 gestanden hätte.
Ja, ich kann mir das also schon vorstellen, was die dafür abgebrannt. Ich glaube nämlich nicht so viel. Aber du hast natürlich ist es kontrafaktisch. Es war aber natürlich aufgrund eben, es war eigentlich ein ziemlich ereignisschwaches Spiel dann bis zur Halbzeit, muss man sagen. Es ist wenig passiert, der HSV hatte keine Chancen, die Fortuna hat auch nicht viel zustande bekommen, hat die Bälle halt hinten rausgebracht, wie Lou das beschrieben hat. Vollkommen in Ordnung, ne? Die Konstellation ist, wie sie ist. Und dann halt quasi der Höhepunkt der ersten Halbzeit war halt gleichzeitig der Tiefpunkt der ersten Halbzeit, nämlich die Verletzung von Kvaratskhelia. Das ist noch das, was ich hier als zu diskutieren mäßig irgendwie aufgenotiert habe, wo wir nochmal reden können. Weil das war ja sofort zu sehen, okay, Muskelverletzung, mal wieder einer, der wegen Muskelproblemen ausfallen wird. Da kann man auch schon sagen, dass das nicht irgendwie morgen wieder vorbei sein wird. Das ist ja mittlerweile auch bestätigt. Und auch das haben dann ja alle, die mit der Fortuna und rund um die Fortuna sich bewegen, sofort kennen wir schon, das ist diese Saison wirklich ein Riesenproblem. Und muss halt auch angesprochen werden erneut, dass diese ganzen Muskelverletzungen nicht mehr nur Zufall sind, sondern das Resultat von etwas, was die Fortuna halt ausmacht aktuell, verschiedene Gründe haben kann und wahrscheinlich auch hat.
Ja, Und ich meine, genau das, so, ich meine, das System funktioniert ja jetzt gerade so, es verlässt sich wieder jemand und dann muss jemand wieder zu früh zurückkommen, der eigentlich noch nicht fit ist, der dann 1, 2, 3 Spiele macht und dann halt wieder ausfällt. Wir hoffen einfach, dass das mit Jamil Siebert nicht passiert. Aber es ist ja wirklich so eine Kette, sondern es läuft ja so durch die ganze Zeit.
Und, die Frage ist aber, ist es halt eine Kette, die immer die gleiche Ursache hat? Weil das, was Tunia sagt, ist ja eben das, ja, ich muss die Leute zu früh bringen, was die Fragen an den Kader und die Größe des Kaders stellt. Wir hatten dieses Thema ja schon ein paar Mal diese Saison. Und das finde ich valide. Ja? Also quasi die nächste Jamil Siebert-Muskelverletzung ist incoming. Aber Kwasi hat halt nicht zweite Bundesliga gespielt. Der hat nicht viel gespielt in der Hinrunde, nicht auf so einem hohen Niveau. Und da kann man sagen, naja, das ist aber vielleicht auch ein Grund für die Muskelverletzung, weil er halt aufgrund dieser Leistung, die er bringen musste, dieser Belastung, Entschuldigung, halt auch einen Druck auf den Muskel hatte. Und da muss man halt fragen, kann das nicht anders gesteuert sein? Also das ist vollkommen aus dem, ich habe da keine Informationen zu, aber es ist eine Frage, die man stellen kann und die man bei diesen diversen Muskelverletzungen ja immer stellen muss. Wie ist die Belastungssteuerung, wie ist die Regeneration, wie gut wird er kontrolliert? Und bei einem jungen Spieler wie Kwasi ist es halt irgendwie eine naheliegende Frage, die man stellen muss. Hat man den Jungen gut genug monitort, um auf seinen Muskel aufzupassen?
Ja, ich finde auch, wir sind einfach mittlerweile an einem Punkt, wo es halt dann irgendwie nicht mehr ausreicht, einfach zu sagen, das wird größtenteils daran liegen, dass der Kader klein ist, dass der Kader die letzten Jahre klein war. Und dass man, wenn dann halt irgendwie Spieler sich verletzen, man halt Spieler, die halt vielleicht nicht 100% spielfit sind, halt zu viel spielen lassen muss oder zu früh wieder bringen muss, das reicht halt irgendwann dann auch nicht mehr aus, glaube ich, bei dieser Masse an Verletzungen jetzt, ne? Und ja, und das ist dann schon einfach krass, weil ich meine, man hat in der Sommerpause, glaube ich, in der medizinischen Betreuung ja nochmal personell was verändert. Man hat sich einen neuen Datenanbieter dazu geholt, damit man halt eben bessere Werte bekommt und halt eben besser monitoren kann, wie halt die wie die Ermüdungswerte sind. Und hat jetzt sogar im Winter ja, glaube ich, nochmal personell was verändert in der medizinischen Betreuung. Und trotzdem ändert sich ja überhaupt nichts, sondern es wird ja irgendwie nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Also ich bin da echt irgendwie ziemlich ratlos und ich glaube, das geht ja uns allen so hier im Podcast, aber auch irgendwie uns Fortuna generell.
Ja. Gut, eine Erklärung habe ich noch, beziehungsweise einen ziemlich interessanten Gedanken auch bei Twitter gelesen. Ich weiß nicht mehr bei wem, aber es stimmt ja auch, dass der Fußball von Daniel Thun sehr intensiv ist. Ne? Ich meine, die haben jetzt gegen den HSV wieder 125 Kilometer abgespult. Das ist auch schon wieder einiges, obwohl man so tief stand oder vielleicht auch, weil man so tief stand und dann so weite Wege laufen musste. Aber generell ist ja Fortuna in den Laufstatistiken auch relativ weit vorne. Ne? So Zweiter generell bei den gelaufenen Kilometern hinter St. Pauli, die ja irgendwie nochmal 70 Kilometer mehr gelaufen sind oder so. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber dann auch eben bei den intensiven Läufen und bei den Sprints zwar keine Spitzenwerte, aber jeweils, glaube ich, auf Platz 4 in der Liga. Das heißt, es ist halt auch ein sehr intensiver Fußball, der da gespielt wird, also mit einer relativ hohen Belastung.
Und ja, das würde ich halt als einen Faktor, also das würde ich halt sagen, das kommt noch da erschwerend hinzu, weil zum Beispiel, ich bin nicht nah genug dran, ne? Aber dass Heidenheim viele Muskelverletzungen hat, weiß ich nicht, ob das so ist, die machen halt diesen Fußball seit Jahren. Ja, ne? Ja. Weiß ich nicht, wahrscheinlich wüsste ich es jetzt auch nicht, aber das müsste man ja dann mal
weißt du, genau. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Vielleicht haben die ja aber auch einen 40er Kader und können so viel anders rotieren und so weiter. Also vielleicht ist es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren es ist eine wirkliche Fehlsteuerung beziehungsweise schlechtes / falsches Monitoring von diesen Sachen.
Man kann schon auch nochmal St. Pauli nennen, so, ne? Also St. Pauli ist halt bei der Laufdistanz auf 1. St. Pauli ist bei den intensiven Läufen auf 1 und bei den Sprints sind die auch nur ganz, ganz wenige Sprints hinter Fortuna auf Platz 4. Und St. Pauli läuft halt insgesamt mehr und die machen das Ganze halt mit einer mehr oder weniger unveränderten Startelf seit Saisonbeginn. So.
Mit aber
also wenn man sich da, man kann sich ja bei Transfermarkt diese Ausfallzeiten halt, also diese, da kann man halt den ganzen Kader sich öffnen, kann ich auch wirklich mal nur jedem empfehlen und da mal Fortuna und St. Pauli nebeneinander legen, weil bei St. Pauli ist halt alles komplett grün und bei Fortuna ist das halt so ein Periodensystem, der aus einem einzelnen Flickenteppich besteht und überall sind rote Kreuze und kreuz und quer und weiß ich nicht. Also das ist wirklich, es ist halt wirklich komplett verschieden.
Jamil Siebert kommt rein. Das immerhin ist ja auch, also man sieht ja dieses Comeback dieses Innenverteidigers, den wir ja so vermisst haben. Und es ist aber natürlich nicht mit einem guten Gefühl, hey, endlich ist er wieder da, sondern er sollte eigentlich nicht hier sein, sondern mit der
zweiten Tivoli
gegen Aachen spielen.
Nein. Ja. Wo sich Adam Bozek noch eine gelb-rote abgeholt hätte, den hätte man ja mal bringen können.
Aber ne, das ist schon so ein bisschen das, womit man mehr oder weniger in diese Halbzeit geht. Also man sieht, und es ist ja auch okay, man führt 1-0, man wird jetzt kontern in der zweiten Halbzeit. Und so geht es dann halt auch weiter erstmal. Ne? Nur halt 5 Minuten, dann kriegt der HSV gelb-rot. Durch einen Spieler, der erst eingewechselt worden war, hat einen sehr guten Arbeitstag hingelegt aus Fortuna Sicht. Also an das erste Foul, an die erste gelbe Karte kann ich mich nicht mehr richtig erinnern, aber die zweite gelbe Karte war sehr, sehr gelb. Und das spielt natürlich der Fortuna in Folge in die Karten. Und dann wird dieses Spiel ja fast schon monoton. Der HSV hat Ballbesitz und die Fortuna kontert en masse in sehr, sehr vielversprechenden Situationen und schafft es daraus, ein Tor zu machen. Ja.
Ich würde es nochmal reingrätschen, also einfach nur, um euch zu fragen, also weil das halt irgendwie auch bei uns im Stadion halt irgendwie zu Diskussionsstoff natürlich auf der Tribüne gesorgt hat, weil da halt auch dann schon, also natürlich freut man sich erst, aber dann wurde halt auch rund um mich rum schon auch von einigen abgewunken, von wegen Scheiße, gegen 10 Mann und so. Und natürlich hat man ja irgendwie, glaube ich, als Fortuna-Fan auch aufgrund der Historie da eh auch immer so ein bisschen Sorge, dass man es gegen 10 Mann nicht so gut hinbekommt. Speziell aber auch mit dieser Taktik, die Fortuna ja dann an dem Tag nämlich gewählt hatte, fand ich auch, dass das durchaus auch ein valider Punkt war, sich zu überlegen, wenn Hamburg sich jetzt einfach noch mehr zurückzieht, lässt Fortuna sich dann vielleicht wirklich irgendwie auch locken, irgendwie wieder mehr Ballbesitz zu haben und kommt dann irgendwie auch ein bisschen aus ihrem Rhythmus halt irgendwie raus, der halt bisher eigentlich ganz gut geklappt hat. Hattet ihr diese Sorge auch in dem Augenblick?
Null. Null, also wirklich gar nicht. Also nach dem Auftritt, den der HSV bis zu dem Moment hingelegt hatte, habe ich eigentlich nicht daran geglaubt, dass jetzt so dieser psychologische Moment für den HSV da ist. So in Unterzahl raufen wir uns nochmal zusammen. Also irgendwie war das für mich ganz unbegreiflich, was der HSV da zusammengespielt hat. Also keine Ahnung, irgendwie so nach dem Motto, oh, wir verlieren zu Hause gegen VfL Osnabrück, ist es Frühling, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen, so ungefähr.
Ich glaube halt auch, also ich fand das auch nicht problematisch. Ich kann mir das halt verstehen, dass wenn man im Stadion ist, dass es sich vielleicht auch anders anfühlt. Aber der HSV versucht halt vielleicht mit individueller Klasse da irgendwas zu regeln, aber auch da war die Fortuna stabil. Das heißt ja nicht, dass die Fortuna das Spiel auf jeden Fall gewonnen hat zu dem Zeitpunkt. Ne? Dass man da immer noch was verkacken kann, das ist natürlich klar als Fortuna Düsseldorf. Ja, aber dass diese Gelb-Rote oder so war, hat mich jetzt nicht irgendwie bedenklich gestimmt. Und ich glaube ja auch, das Trainerteam nicht. Also die haben ja vorher schon gesagt, okay, wir kontern und 10 Minuten nach oder ja, sogar 9 Minuten, nachdem man die Gelb mit einer mal mehr ist, hat man ja gesagt, ihr glaubtet bisher, dass wir 4 kontern wollen. Jetzt wartet mal diesen Wechsel ab, wo man halt da Ferner rausnimmt und Klaus und halt schnelle Spieler reinbringt. Damit war natürlich auch gesetzt, dass sich nichts verändern werden würde. Und man führt halt 1-0. Ne? Wenn es 0-0 steht, ganz anderes Spiel, hatten wir ja eben schon. Ne? Dann kann man über vieles diskutieren, was vielleicht problematisch wäre bei der Fortuna. Ne? Kann man das und wird man das können? Aber bei dem Spiel, das läuft ja alles so dermaßen in die Düsseldorfer Hand, dass es schon unheimlich ist. Und kurz nach dem Wechsel ist dann auch Dennis Jastrzemski nach einem Fehlpass eines Hamburgers in der Lage, Zollis einzusetzen. Und der macht das 2-0 dann. Oder
ja, also ich würdest du fast wahrscheinlich schon wieder. Ja.
Also tatsächlich ja fast schon gewohnt. Also was Zollis in den letzten Wochen spielt und auch trifft, ist ja schon Wahnsinn. Also der hat jetzt 14 Saisontore. Und so in der Hinrunde war er irgendwie einer von vielen, die mal treffen. Aber mittlerweile ist er ja der Torschütze vom Dienst. Und ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal 20 Tore von Düsseldorfer gesehen haben. Aber ich traue das Zollis diese Saison noch zu.
Ist auch nur also zwei Tore bleibt, hinter Robert Glatzel, ne? Also kann auch noch Torschützenkönig werden. Just saying.
Jo. Das ist, glaube ich, auch was, das ist zu unserer Lebzeit noch nicht passiert, ne? Dass mein Fortuna-Spieler Torschützenkönig geworden ist. Ja gut, okay. Ja, müsste man natürlich wieder Frank Meier in der Regionalliga, sollte man jetzt in der Oberliga, da sollte man jetzt natürlich nicht den Mund zu voll nehmen. Aber gut, auch das müssen wir wahrscheinlich nochmal verifizieren, aber auf jeden Fall auf so einem Niveau zweite Liga oder höher kann ich mich da nicht erinnern. Aber wirklich auch bewundernswert, finde ich, wie Zollis da jetzt auch, finde ich, ehrlicherweise nochmal einen Schritt gemacht hat. Ne? Also der hatte ja wirklich schon in der ersten Hälfte, erste zwei Drittel der Hinrunde, finde ich, war der ja wirklich auch schon sehr, sehr stark und hatte auch regelmäßig getroffen. Aber das waren ja eigentlich meistens abwechselnd entweder Elfmeter oder halt sein Robben-Move so. Und jetzt, finde ich, merkt man aber auch deutlich, dass er nochmal vielseitiger geworden ist. Ne? Also auch, weil er ja andere Rollen irgendwie noch übernimmt, ne? Weil er ja da eben auch von der rechten Seite immer mal wieder in die Mitte reinzieht, teilweise ja sogar bis auf die rechte Seite halt irgendwie durchgeht und damit halt wirklich super viele Räume öffnet und ganz, ganz viele von den Situationen, wo Fortuna gefährlich wird, gerade jetzt bei den Kontern, finde ich, sieht man das, die werden halt vor allen Dingen deswegen so gefährlich, weil Zollis einfach diesen hervorragenden ersten Kontakt hat, ne, und gar nicht irgendwie den Ball großartig kontrollieren muss, sich drehen muss, sondern das ist bei dem halt eine flüssige Bewegung und deswegen entstehen halt eben viele von diesen Kontersituationen halt erst, und das ist mir jetzt gerade in diesem HSV-Spiel nochmal ganz, ganz stark aufgefallen, wie wichtig halt dieser erste Kontakt ist, den er da jeweils hat.
Ja, was soll es, das Spiel ist einfach unglaublich, also was er die letzten Wochen spielt, ist unfassbar. Es gibt ja auch so, ich hatte das schon mal, wenn man halt die Statistik gewohnt ist, Spieltagsstatistiken der Fortuna aufzumachen, dann gibt es immer, dann fällt einem sofort Anomalien auf und die Ballberührungsstatistik von Zollis ist halt so anormal, was links außen der Fortuna angeht. Ich kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren sowas in den letzten Wochen gesehen zu haben, weil er einfach überall ist, weil er permanent den Ball haben will. Weil man ehrlicherweise auch sagen muss, ohne ihn geht dann auch nichts. Unglaublich, was der spielt.
Ja, das wollte ich auch eben nochmal sagen. Also es ist tatsächlich ein Spieler, der unersetzbar wäre. Nicht nur wegen des dünnen Kaders. Also wenn der nicht dabei wäre, weiß ich nicht, man hätte schon auf jeden Fall ein paar Punkte weniger auf dem Konto, denke ich.
Einer von vier Spielern mit vier gelben Karten. Oh, May, Zollis, Johannesson und Jamil Siebert übrigens auch. aber unglaublich. Und
noch ganz kurz, weil wir gerade in dieser Lobhudelei sind, hat sich ja auch Daniel Thun auch noch angeschlossen, auch zu sagen, dass Zollis durchaus auch Fortschritte gemacht hat bei dem Verteidigen. Und das muss man ja auch sagen, es waren schon auch in der Hinrunde zumindest hin und wieder mal so das Gefühl hatte, okay, nee, Junge, du musst da jetzt auch noch ein paar Schritte mit zurück machen. Und das hat er ja zumindest jetzt in dieser ersten Halbzeit und einfach in den letzten Spielen, die ich gesehen habe, ja auch ganz fantastisch mitgetan und hat da seine Aufgabe eben auch Gavori nicht alleine zu lassen, auch sehr, sehr gut erfüllt. So, ne? Also so eine weitere Entwicklung, würde ich auch sagen.
Absolut.
Ja, ich finde auch, also vor allen Dingen mit dem St. Pauli-Pokalspiel hat es da irgendwie einfach immer so richtig Klick gemacht. Ne? Also ich glaube, da hat er wirklich da hat er wirklich einfach absolut eiskalt durchverteidigt und da hat man, glaube ich, irgendwie auch das erste Mal gesehen, dass, und vielleicht hat er das auch wieder selber gemerkt, wie viel Bock das halt irgendwie eigentlich machen kann. Und ja, es ist wirklich eine absolute Freude, dem zuzuschauen. Und wir müssen wirklich hoffen, dass er, ja, dass der uns halt noch ein bisschen erhalten bleibt diese Saison, weil genau wie Tim es ja schon gesagt hat, der ist absolut unersetzbar. Nicht nur von der individuellen Klasse her, weil du kannst ja auch eigentlich dann die Spielweise, die Fortuna halt gerade, die Fortuna halt jetzt gerade hat mit diesem etwas passiven Verteidigen und dann auf Konter spielen, so, das kannst du ohne ihn ja auch sofort wieder in die Tonne kloppen.
Und, ja, weil
ganz zu schweigen eben davon, was hier dann halt an individueller Klasse halt ganz, ganz generell eben fehlen.
Also, weil das ist nämlich natürlich auch so ein bisschen, wenn du 2-0 gegen HSV gewinnst, muss man nicht viel meckern. Super, dass man das gewonnen hat. Aber ohne Zollis zu kontern, Alter, was da an Konterchancen vergeben worden ist, das war grenzwertig.
Also wirklich.
Wie schlecht man mit viel Platz Sachen ausspielen kann. Holla die Waldfee.
Boah, und also ich finde auch wirklich, also da muss ich jetzt auch mal, also ich muss mir jetzt auch wirklich mich nochmal richtig aufregen, weil, also ich brauche noch irgendwie ein Ventil. Also das war wirklich, das war kaum zu ertragen im Stadion, auch weil es halt so einfach jeweils gewesen wäre, das besser auszuspielen. Ne? Und vielleicht sollte man wirklich mal überlegen, halt so eine zweite Trainingsgruppe aufzumachen unter der Woche, irgendwie einen Tag, irgendwie die Keep It Simple Trainingsgruppe, wo halt einfach dann ein paar Leute reingehen, denen man einfach sagt, Leute, ihr könnt nicht gut dribbeln, ihr habt nur einen guten Fuß, den ihr benutzen könnt, ihr könnt mit dem anderen Fuß nicht so gute Sachen machen, macht es einfach, wenn ihr im Konter zwei Anspielmöglichkeiten habt, spielt einfach ab, dribbelt nicht, also speziell Leute, also ich weiß nicht, man kann da Tausende eigentlich nennen, aber...
Sei denn, du bist also, Ao Tanaka oder Christoph Zirlis vielleicht.
Genau, die müssen halt nicht... Selbst Ao Tanaka, der dürfte auch mal, der dürfte einmal die Woche im Augenblick da auch mal hospitieren. Also der hat zwar auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht, aber der hatte auch zwei Szenen, wo er halt gedacht hat, dass er halt am eigenen Strafraum irgendwie vielleicht zwei oder drei Leute halt ausdribbeln sollte und... das hat dann einfach der HSV ziemlich, ziemlich schlecht gemacht. Das hätte aber auch in der ersten Halbzeit mal ins Auge gehen können. Also ich will den da gar nicht als Dauergast drin haben, aber der könnte
zu dem kommen wir aber gleich.
Ne? Genau, zu dem kommen wir vielleicht gleich noch. Aber was da wirklich Jastremski, da Ferner und Mustafa teilweise gemacht haben, es hat mich unfassbar aufgeregt. Also wenn man halt wirklich Optionen hat und nicht dribbeln kann, dann halt in drei Leute rein zu dribbeln, das macht mich wahnsinnig. Es macht mich wirklich komplett wahnsinnig. Das kann nicht sein, du kannst den HSV an dem Tag 5 oder 6-0 schlagen und vor allen Dingen kannst du halt das 3-0 machen und dann ist es halt endlich vorbei. So, auch wenn natürlich irgendwie in der ganzen Zeit man nie das Gefühl hat, dass der HSV irgendwie nochmal in dieses Spiel kommen kann, weißt du ja trotzdem, es kann immer irgendwie ein Tor fallen. So. Und dann hast du halt echt ein Problem. Mann.
Ja, also zweimal spielt man es aber auch bis zu Ende und der nicht an dem Tag nicht zu beneidende Raab muss Schlimmeres verhindern. Also man kommt ja zweimal, also einmal noch Zollis, einmal Jastremski zum Abschluss, wo auch der junge Hamburger Torhüter irgendwie sich nochmal auszeichnen kann. Klar gab es viel mehr Möglichkeiten, die schon im Ansatz vergurkt wurden und das hätte höher ausgehen können, aber das will ich jetzt schon auch erwähnen, dass man zweimal schon noch bis zum Abschluss kommt.
Genau, das sind die zwei Situationen, die ich auch im Kopf habe, aber wir haben ja gegen Hannover gesehen, was halt der Preis sein kann, wenn man Dinge nicht gut ausspielt. Ne?
Das stimmt.
Das sollten wir niemals vergessen werden, wir vielleicht auch die Saison nicht mehr. Danach vielleicht schon. Aber ja, das ist der Punkt. Es gab dann ja auf der Pressekonferenz die Frage von Gianni Costa danach, dass sich Ao Tanaka nach dem Spiel übergeben habe. Und Tune redet so ein bisschen hin und her und sagt, ja, vielleicht hat er was Falsches gegessen. Und ich mir das, nachdem ich das Spiel gesehen habe, dachte, ja, oder der war einfach komplett auf, weil was Ao Tanaka da wieder für eine Leistung geliefert hat, wurde halt durch das Assist und das Tor von Solis vielleicht ein bisschen in Schatten gestellt und das weitere Spiel von Solis, aber Ao Tanaka ist einfach on fire die letzten Wochen und dieses Spiel war wieder ein wichtiger Faktor. Und ich würde Ludan, ja, ich verstehe, was du meinst, aber gerade aufgrund der harschen Kritik, die hier einige gegen Ao Tanaka im 16er formuliert haben in der letzten Woche, würde ich sagen. Das ist mir durchaus doch auch häufiger aufgefallen in diesem Spiel, dass Ao Tanaka eine sehr positive Rolle im 16er gespielt hat, bei den diversen Flanken, die der HSV gespielt hat. Aber unfassbar wieder. Er sollte das Spiel mit aufbauen, wenn man das hätte machen müssen. Er war überall. Keine Ahnung. Also Engelhardt und Johannesson haben auch super gespielt, aber Ao Tanaka fällt irgendwie noch mal mehr auf. Was jetzt nicht Kritik oder irgendwas gegen die beiden anderen da im Mittelfeld ist, sondern das ist schon beeindruckend.
Auch bei Johannesson hat man ja das Gefühl, die letzten zwei Spiele, dass er sich wieder ein bisschen zurück zu seiner Form, findet. Ne? Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen, ein bisschen sicherer in seinem Passspiel und sowieso sehr gutes Positionsspiel und so.
Ja, und ich würde auf jeden Fall nochmal ein Sonderlob an Jamil Siebert verteilen. Also das war mit Sicherheit keine leichte Aufgabe. Ich glaube, wir können es ja ehrlicherweise wirklich alle nicht fassen, dass er sich in dem Spiel nicht verletzt hat, oder? Also es war doch einfach so klar, wie nur irgendwas. Ja,
warte mal ab.
Natürlich, aber für diesen Spiel nehmen wir diesen kleinen Sieg halt mal mit. Also man hat einfach auch deutlich gemerkt, als er halt reingekommen ist, dass der noch richtig eckig gelaufen ist. So, und trotzdem, auch wenn man irgendwie gemerkt hat, irgendwie so richtig passt das halt alles noch nicht, diese Präsenz, die er halt trotzdem ausgestrahlt hat, fand ich echt beeindruckend. Also, so dass ich jetzt halt schon sagen würde, Klammer auf, wenn er sich nicht in Kürze verletzen sollte, Klammer zu, der Jamil Siebert, der jetzt zurückkommt, wird auf jeden Fall ziemlich schnell wieder auf dem Niveau sein, das er gehabt hat, bevor er sich verletzt hat. Und das ist eine unfassbar, unfassbar gute Nachricht.
Ja.
Ich habe ja nur jetzt gedacht, du kommst noch mit einer Szene an, weil du ja immer sehr auf Jamil Siebert wartest, eben weil er auch Aufbauspiel beherrscht. Ich habe ja nur eine Wiederholung gesehen von der zweiten Hälfte, so Highlights. In diesen Highlights ist ein Pass von Jamil Siebert von so 10 Meter vor dem eigenen 16er, der so gefühlt 45 Meter flach in eine Schnittstelle kommt und dann auch zu einem Angriff der Fortuna führt. Also auch darauf können wir uns wieder freuen.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das hat wahrscheinlich dann darin geendet, dass Christoph da ferner, obwohl er auf den beiden Flügeln Optionen hatte, versucht hat, durch drei Leute durchzudribbeln. Und dann habe ich mich eher darauf fokussiert.
Es gab auf jeden Fall ja eine Chance. Sonst wäre es nicht in den Highlights aufgetaucht. Also der Pass war schon sehr highlightwürdig, aber.
Ja. Ich glaube, also ehrlicherweise, ich habe auch nicht mehr so viel zu sagen. Man stand halt hinten gut und hat das gut gemacht, hat gekontert, 30 Mal, davon waren halt zweimal sehr gut und 28 Mal richtig nicht gut, aber man gewinnt halt, man ist halt Platz 4, ein Punkt am HSV dran, 6 Punkte zu Kiel, das ist nicht unmöglich, ja, auch wenn Kiel schon ein bisschen stabiler wirkt als alles, was drunter steht unter dem Verein, aber genau. Die Achterbahnfahrt weitergeht. Ich
wollte noch mal ganz kurz zumindest schauen, wie wir dieses Spiel halt jetzt bewerten. Also ist das, man hat es jetzt halt wirklich das erste Mal, glaube ich, also wenn ich mich daran erinnere, wann man das letzte Mal gegen den HSV gewonnen hat, dann war das, glaube ich, als Jens Langenke noch ein Tor gemacht hat, wenn ich mich da richtig erinnere, in der Bundesliga. Man hat jetzt endlich mal eine Spitzenmannschaft geschlagen. Man hat sogar zu Null gespielt zu Hause gegen eine Spitzenmannschaft und man hat es halt geschafft, den Gegner nicht ein einziges Mal aufs Tor schießen zu lassen. Wie viel davon ist Fortuna und wie viel davon ist HSV?
Also es ist schon ziemlich viel HSV.
Ja, ich fand es schon auch sehr gut von Fortuna, die erste Halbzeit zumindest.
Ich glaube auch, die Taktik wird aber halt nicht gegen allzu viele Vereine aufgehen. Das Thema Tim ja letztes Mal schon aufgemacht. Wir waren uns unsicher, ob sie gegen HSV aufgehen würde mit einem neuen Trainer. Ist es? Gegen Hannover hätte auch so ausgehen können, wenn man es nicht verbammelt hätte in der zweiten Halbzeit. Aber den Sieg musst du nur für sich nehmen. Du musst diesen Spieltag sehen, dass die Fortuna Spieltagssieger war, zumindest um Platz 3. Und ich glaube, so muss man jetzt quasi durch die nächsten Wochen gehen. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz, den Daniel Thun jetzt macht. Ich glaube, der will da nicht mehr viel entwickeln, sondern der will jetzt halt sagen, okay, das nächste Spiel müssen wir gewinnen. Schauen wir mal, was wir gegen Osnabrück machen. Da kann man wahrscheinlich nicht so auflaufen. Da lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster. Aber, ne?
Schauen wir mal, wer gesund ist.
Genau, schauen wir mal, wer gesund ist. Also ich würde das gar nicht höher bewerten wollen. Und auch, ich glaube, gegen andere Mannschaften, wo die Fortuna anders spielen muss, mit mehr Ballbesitz, mehr überlegen, wie will man eigentlich Tore schießen und jenseits von Kontern und Christoph Zollis. Darüber können wir dann, glaube ich, nochmal eingehender sprechen. Aber eigentlich ist dieses Spiel, kannst du in 5 Minuten erzählen. Wir haben natürlich wieder ein bisschen länger gebraucht, aber das ist halt so. Weil ich da wenig langfristig aussagekräftig fand, sondern das nur für sich sehen würde. Und wie Tim sagt, viel Lack am HSV.
Ja, trotzdem finde ich das super positiv, dass man jetzt halt sowohl gegen Hannover als auch gegen den HSV gesehen hat, dass wenn man halt irgendwie gegen wirklich starke Teams spielt, hast du halt irgendwie diese Spielweise in deinem Arsenal und du kommst ja zumindest in die Situation, um dann halt diese Gegner auch wirklich zu filetieren. Wenn du halt deine Konter clever ausspielst, kannst du ja in beiden Spielen eine hohe Anzahl Tore schießen. So. Und das erstmal zu wissen, dass man halt diese Situation kreieren kann, ist ja erstmal super, weil es gibt ja schon auch noch weitere Spiele gegen ambitionierte Teams im weiteren Verlauf der Saison. Vielleicht kann man das halt irgendwie nochmal auspacken, aber die nächsten Spiele wahrscheinlich eher nicht.
Ich habe noch eine Frage zum Stadionerlebnis. Noch eine letzte Frage zum Stadionerlebnis. Wie war denn die Wurst? Hast du sie ergattern können, die Gratis-Sucuk? Nee.
Ich habe mich jetzt aber auch nicht so darum bemüht, muss ich sagen. Es hat aber sehr angenehm, speziell in der Bahn auf der Rückfahrt, nach Knoblauchwurst gerochen. Und wir haben uns dann auch so ein bisschen gefragt, ob das jetzt daran liegt, dass das noch Leute irgendwo verspeist haben oder ob das vielleicht auch daher kam, dass das einfach dann viele Leute aufgestoßen haben. Was dann ja auch mal in so einer vollen Bahn irgendwie dafür sorgen kann, dass man dann auch so ein bisschen Anteil dran nehmen kann. Das war sehr angenehm. Sonst habe ich aber ehrlich gesagt nicht so viel davon mitbekommen.
Ich möchte noch einmal zur Abrundung des Spieltags sagen, irgendwer von euch meinte eben 6 Punkte auf Kiel. Aber auch, wenn man sich umdreht, 5 Punkte weiterhin Vorsprung vor dem 10. Platz und dem SV Elversberg. Also es bleibt alles sehr eng und es ist ein stetiges Auf und Ab und mal sehen, wo das Pendel nächste Woche hinschlägt.
Leider werden wir darüber nicht so groß reden können über nächste Woche, weil kurzfristige Terminschwierigkeiten, eine Vorbesprechung von Osnabrück jetzt gerade nicht ermöglichen. Aber wir können ja auch zurückgucken in die glorreiche Vergangenheit Fortuna gegen den VfL Osnabrück, Tim.
Oh ja, glorreich. Also Bremer Brücke, wenn ich das höre, dann denke ich an, eigentlich einen sehr sympathischen Verein und Tradition und auch ein cooles Stadion. Aber dann denke ich leider auch zurück an einen sehr kalten Tag im Dezember 2005, wo ich gerade frisch zum Studium nach Münster gezogen war und dachte, ach, weißt du was? Du fährst einfach jetzt mal nach Osnabrück. War damals so ein Mittelfeldduell Regionalliga Nord. Man hatte Tuchfühlung noch oder kleine leise Hoffnung, nach oben ranschnuppern zu können. Das hatte der VfL Osnabrück auch. Und wie das so ist bei der Fortuna, wenn man Hoffnung hat, dann sollte man die an der Kasse, wo es die noch damals preisgünstigen Tickets für die Regionalliga gab, irgendwie abgeben, diese Hoffnung. Am Ende wurde es durch ein Tor in der 2. Minute eingeleitetes von einem gewissen, da schlägt das Nostalgikerherz hoch. Thomas Reichenberger erzielt ein Tor. Am Ende wurde es ein 0-5 mit 2 gelb-roten Karten gegen die Fortuna. Osnabrück zog vorbei. Die Saison endete irgendwo schiedlich friedlich im Mittelfeld. Auch noch Markus Wedau ist vielleicht auch noch einer für Fußball-Nostalgiker, der hat dafür Osnabrück auch getroffen. Ansonsten auf Düsseldorfer Seite war auch noch Jörg Alberts am und Markus Feinbier am Ball. Also in dieser Zeit war das. Total schön ist, wenn man auf der DFB-Website, wo ich als erstes gelandet bin, recherchieren möchte, wer denn da damals die Tore gemacht hat, weil es natürlich mich, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Dann steht bei sowohl Torschütze zum 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 jeweils Spieler. Das zeigt halt auch, wie weit weg das Spiel ist und wie vielleicht dann auch unwichtig die Regionalliga Nordsaison 2005, 2006 aus der heutigen Perspektive ist. Aber für mich hat das das Erlebnis Osnabrück und Fußball geprägt. Es war mein einziges Mal, dass ich da war und immer, wenn ich Osnabrück höre, dann muss ich an dieses 0:5 zurückdenken. Und interessanterweise stand man danach auf Platz 8 in der Tabelle und ganz oben in der Tabelle, Regionalliga damals, Nord, der FC St. Pauli und Holstein Kiel. So viel zu Osnabrück im Jahr 2005. Es war ein Fest.
Immerhin hat die Fortuna jetzt ja mittlerweile so viele Punkte gesammelt, dass sie zumindest nicht auf Platz 8 abrutschen kann am nächsten Spieltag. Vielleicht kann uns das ja ein bisschen optimistisch stimmen. ja, und auch sonst, weiß ich nicht, bin ich... Also ich habe ehrlich gesagt noch gar kein richtiges Gefühl halt irgendwie für dieses Spiel. Ne? Also bei Osnabrück weiß man ja irgendwie auch gar nicht so richtig, was einen erwartet. Die haben irgendwie Hannover und den HSV geschlagen und gehen dann in dieses, also wirklich mindestens 6 Punkte spielen halt heute gegen Kaiserslautern rein, wo sie wirklich nochmal rankommen können, verlieren das. Da weiß man nicht so richtig, was das mit der Mannschaft macht. Ne? Ob die halt trotzdem weiter mit diesem eigentlich... ob sie weiterhin trotzdem so stabil bleiben, wie sie jetzt eigentlich trotzdem halt geworden sind. Mittlerweile ist ja schon beeindruckend, dass sie sich zumindest noch mal so ein bisschen rangekämpft haben, nachdem sie ja wirklich schon komplett aussichtslos zurücklagen. Oder ob das jetzt der Mannschaft so einen Dämpfer versetzt hat, dass sie vielleicht irgendwie auch nicht ganz bei 100% sein werden gegen die Fortuna. Keine Ahnung. Und ich habe vor allen Dingen auch einfach keine richtige Idee im Augenblick, wie die Fortuna da auftreten wird. Ne? Also wie viel von diesem Konteransatz wird man irgendwie mit nach Osnabrück nehmen? Oder wird man das halt direkt komplett hinter sich lassen?
Ja, vermutlich also zweiteres. Also komplett vielleicht nicht.
Ich glaube auch zweiteres eher.
Aber ja. Eher.
Ja. Ja. Ich glaube, vielleicht auch wieder mit einer Doppelspitze.
Ja, aber das wäre nämlich dann auch meine nächste Idee so, ne? Also auch, oder vielleicht auch einfach eine Frage. Also auch, dass Vermey dann ja einfach komplett auf der Bank geblieben ist. Liegt das einfach rein an diesem Konteransatz und daran, dass er ja wirklich, glaube ich, im Augenblick sehr mit sich selbst hadert und wirklich in einem Formtief steckt? Weiß ich nicht, will man ihn einfach vielleicht irgendwie auch so ein bisschen kitzeln und er kriegt vielleicht wieder den nächsten Start. Das ist auf jeden Fall irgendwie eine Frage, wo ich auch einfach gar kein Gefühl für habe gerade.
Also ich hatte in diesem... Also ich kann mir auch vorstellen, ich hatte schon... es gab ja diesen Disput auf dem Feld zwischen Vermey und Thune. War das beim Rostock-Spiel? Ich glaube, ja. Ich hatte schon auch das Gefühl, dass Thune ein bisschen... genervt war und so von wie Vermey sich da in Situationen verhalten hat. Und ich könnte mir schon auch ein Kitzeln durchaus vorstellen bei Thune, der die Menschen gut kennt. Und
du weißt ja auch nicht, was im Training passiert. Ne? Also wenn Vermey da auch so ein bisschen so auftritt, dann, ja, keine Ahnung, wäre für mich ein Argument. Aber wissen wir natürlich nicht.
Ja, also ich meine, die Viererkette stellt sich im Prinzip wahrscheinlich von selber aus. Ich glaube, immer Joa ist noch nicht so weit. Und vorne, wie gesagt, da sind so ein paar Dinge. Wir konnten es ja uns auch nicht hundertprozentig erklären, warum da Ferner gegen den HSV gestartet ist. Und manchmal wissen wir halt auch einfach nicht alles. So, also wie gesagt.
Vor allem. Es ist halt der Dreh- und Angelpunkt da vorne.
Ja.
Und wichtig ist, dass der auf Platz steht.
Ja,
alle anderen muss man mal gucken, wie die Tagesform ist. Ja, nur was so geht.
Und ich meine, wir haben es jetzt leider keine große Vorschau auf den VfL Osnabrück aus besagten Gründen, aber ich hoffe mal einfach, dass in der Kabine an der Bremer Brücke, in der Auswärtskabine, einfach dann die Rückrundentabelle nochmal ausgehangen wird, um auch nicht die Gefahr einzugehen, Osnabrück zu unterschätzen. Denn da steht der VfL einen Punkt hinter Fortuna.
Ja, und sich selber zu überschätzen. So kann man es ja auch dann lesen.
Ja.
Wir werden sehen. Ja. Moritz, möchtest du uns nach Hause geleiten?
Ja, ich möchte euch noch mit einem Gedicht nach Hause schicken. Liebe Fortunen, das geht wie folgt. Wir steigen auf, holen den Pokal. Dann spielt Fortuna international. In ein paar Jahren schließt dann der Kreis sich, denn wir werden wieder Meister 33. Ole, 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 ole. In diesem Sinne, macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.